Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Rebuilding Companies, dem Podcast rund um die Themen Innovation, Digitalisierung und neues Arbeiten. Deine Gastgeber in der zweiten Staffel sind Nathalie Klein und Volker Rieger. Als Managementberater bei Detikon International begleiten sie Tag für Tag unsere Kunden durch den digitalen Wandel. Dabei treffen sie auf inspirierende Menschen und Projekte und sammeln wertvolle Erfahrungen, die sie hier mit dir teilen. Auch in dieser Staffel beschäftigen wir uns mit der Arbeitswelt von morgen. Wie bleiben wir als Unternehmen wettbewerbsfähig im Rahmen einer immer komplexeren Welt? Wie erneuern wir unsere Organisation und ihre Geschäftsmodelle? Wie und wo werden wir künftig arbeiten? Wie etablieren wir eine neue Lern- und Veränderungskultur in Unternehmen? Wie verankern wir agile Methoden und das dazu passende Mindset? Und nicht zuletzt, wie rüsten wir uns für die Zeit mit und nach Corona? Hier findest du nicht nur Antworten auf diese Fragen, sondern auch eine Menge Hörvergnügen und hoffentlich wertvolle Impulse. Viel Spaß!
Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Rebuilding Companies, dem Podcast der Detikon über Innovation und Change im digitalen Zeitalter. Mein Name ist Volker Rieger und heute zu Gast bei mir Tobias Krüger, Bereichsleiter Kulturwandel 4.0 bei der Otto Group. Tobias, ich freue mich und schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
Hi, ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Otto ist ja in Deutschland eine Institution. Seit 1949 seid ihr im Versandgeschäft eine Institution. Anders als einige eurer Wettbewerber, genau, seid ihr noch alive and kicking, wie man vielleicht sagen muss oder darf. Und ja, ihr gehört heute, was ein bisschen unbekannter ist, auch zu den größten Online-Händlern der Welt. Ich bin auch schon ein bisschen ältere Generation. Ich kenne auch den Katalog, aber die jüngere Generation kennt euch vielleicht über Online-Portale, Fashion-Portale, About You und so weiter und so fort. Das zeigt letztlich, ihr habt Innovation immer schon groß geschrieben, ihr habt frühzeitig die Potenziale der Digitalisierung erkannt. Es gibt Otto.de, einer der ersten Online-Händler in Deutschland, auch im E-Commerce. Bei all dieser Historie, bei all dieser Geschichte, bei all diesen Erfolgen, vielleicht auch ein paar Misserfolge, wie wichtig ist das Thema Kultur bei euch und wo steht ihr da?
Ja, ich glaube, das, was du beschreibst, ist genau richtig, ne? Also es gibt tatsächlich schon eine starke, ich würde es mal sagen, Vertriebsinnovationskraft in der Otto Group. Also sowas wie den Wechsel von Katalog zu Online, aber eben Online ja eigentlich auch noch mehr, ne? Also von Online zu Mobile und von Mobile zu Conversational Commerce, also alles, was mit diesen Smart Speakern funktioniert. Das ist was, was wir tatsächlich ganz gut beherrschen, wo wir auch ehrlicherweise immer genug Experimentierfreude, Lust und so darauf hatten, uns damit zu beschäftigen. So, und das haben wir eigentlich die ganze Zeit immer schon ganz gut gemacht. Die Frage, wo stehen wir in der Kultur, ist ein bisschen schwieriger zu beantworten. Also ich finde, dass in der Otto Group an sich Kultur immer schon sehr wichtig war. Vielleicht auch, weil es ein familiengeführtes Unternehmen ist, war das immer schon ein großer Wert. Was jetzt aber eigentlich dazugekommen ist, so seit 2015 mit dem Kulturwandel, ist das Potenzial der Kultur zu entdecken, würde ich das mal nennen, um Herausforderungen der Digitalisierung besser bewältigen zu können. Das ist eigentlich so der Aspekt, der jetzt im Kulturwandel dazugekommen ist. Also wie schafft man eigentlich eine Unternehmenskultur, die eben auch in der Heterogenität der Gruppe es erlaubt, die Potenziale, die Buntheit, die Vielfältigkeit der Gruppe so zu nutzen, dass wir noch viel bessere Kundenerlebnisse schaffen können, dass wir vielleicht auch ein Stück weit nach innen synergetischer arbeiten können. Das ist eigentlich so der Aspekt, der mit dem Kulturwandel aus meiner Perspektive so 2015 dazugekommen ist.
Ja, interessant. Also ich habe so rausgehört, zwei Stichworte, Kulturwandel geht einher oder mit Digitalisierung oder gehört dazu, aber ein anderer Aspekt, den ich super interessant fand, eigentlich Kulturwandel fokussiert auf den Kunden. Ja, Kulturwandel, um eine bessere Customer Experience hinzukriegen. Kannst du das noch so ein bisschen erläutern? Wie verbindet ihr eure interne Kultur mit dem Kunden, mit der Kundenbeziehung, mit dem Kundenerlebnis?
Mache ich gerne. Ich fange vorne nochmal an, warum Digitalisierung? Weil natürlich machen wir Kulturwandel nicht irgendwie singen, klatschen, tanzen, Einhörner reiten, was ich was, Bäume umarmen, sondern am Ende geht es darum, tatsächlich ja auch ein Stück weit Performance zum Kunden zu bekommen. Ne? Und das ist mir deswegen ganz wichtig, weil das eben tatsächlich um viel mehr geht, als wie gesagt, dass uns alle irgendwie ein bisschen besser fühlen. So, das ist auch cool, dass es passiert. Aber im Kern geht es tatsächlich um Leistungsfähigkeit. Und diese Leistungsfähigkeit manifestiert sich dann natürlich beim Kunden. dass er am Ende die Person, und da müssen wir uns auch nichts vormachen, die ja unsere Rechnung bezahlt, die idealerweise Erlebnisse mit uns hat, die so positiv sind, dass wir eben gerade in diesen Online-Umfeldern so sticky werden, dass die auch Bock haben, bei uns zu bleiben. Und wie zahlt das darauf ein? Na, du hast natürlich auf der einen Seite was Unmittelbares, das sind dann tatsächlich zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen, die heute in ihrer Funktion der Relation Center einen ganz anderen Umgang haben mit den Kunden, also die Sprache ist ein Thema, aber auch wie viel Freiheiten hat eigentlich so ein Callcenter-Agent, was kann der eigentlich mit dem Kunden lösen, ohne dass er jetzt irgendwie 47 Mal da irgendwo noch was nachfragen muss, also das Thema Support ist ein großes, du hast einen Punkt, wie zum Beispiel kontaktlose Zustellung bei der Hermes, wo wir sehr, sehr schnell umgestellt haben in dieser pandemischen Lage und das hingekriegt haben, also auch da Lösungen zu entwickeln, die für den Kunden erstmal gut sind. Und das Zweite ist, dass durch indirekte Wirkung, wo wir nach innen Dinge einfach in Zusammenarbeit anders machen, weil wir über Firmen hinweg anders kooperieren, wo einfach neue Services auch entstehen, die wir so gar nicht hätten an den Markt bringen können, wo also Kunden erleben sozusagen und Servicewelten anders aufgebaut werden. Aber am Ende geht es natürlich immer um den Kunden.
Ja, das ist also total nachvollziehbar, aber für mich auch ein Aspekt, den ich in solchen Gesprächen nicht gleich als erstes und so oft höre. Also von daher finde ich es cool und interessant. Du hast gesagt, Kulturwandel soll helfen, Leistungsfähigkeit in Richtung Kunde, vor Kunde bewerkstelligen. Wie definierst du das oder wie misst du das oder wie zahlt, welche Kultur oder welche Elemente von Kultur helfen besonders, um diese Leistungsfähigkeit hinzukriegen?
Aber beim Messen bin ich relativ stumpf. Ich bin ja von Hause aus tatsächlich so ein Inhouse-Consultant und eher durch Zufall in dieses Thema gestolpert, würde ich bald schon sagen. Also ich finde es für mich die maximal und am Ende ausprägendste Kennzahl EBIT, ne? Also wie viel Gewinn hat man gemacht, weil da sich ganz viel ablesen dran lässt. Wir messen jetzt nicht irgendwelche Kulturwandel-KPIs on top zu diesem ganzen Kram auf der Ebene einer Otto Group, also der Holding. Ne? Natürlich haben wir in einer lokalen Organisation diese klassischen, ich würde es mal sagen, eher HR-lastigeren KPIs wie Fluktuationsraten, Krankenstände, Mitarbeiterzufriedenheiten, Gesundheitsindizes und sowas, die irgendwie Ausschluss geben können auf Kultur. Wir messen auf der obersten Ebene aber nicht explizit den Kulturwandel. Das ist so der eine Aspekt. Und das zweite ist für mich völlig klar, also das muss auf Leistungsfähigkeit einzahlen, das muss auf Performance einzahlen, ansonsten macht man das nicht. Oder andersrum, wenn die Otto Group nicht das Gefühl hätte, dass wir in den letzten 5 Jahren am Ende ja einen positiven ROI irgendwie damit erzielt hätten, würden wir das dann nicht tun. Da darf man ja auch nicht naiv sein, ne? Also wie gesagt, das muss irgendwie sich in Leistungsfähigkeit manifestieren. Und was sind so Beispiele? Natürlich geht es um crossfunktionales Zusammenarbeiten, natürlich geht es auch um firmenübergreifendes Zusammenarbeiten. Guck mal, wir decken so viele Aspekte einer Wertschöpfungskette ab, wie ganz wenige im Markt. Ne? Also über Finanzierung, über Angebote, die mit Ware behaftet sind, aber wir haben auch ganz viel logistische Services. Da kannst du natürlich Kundenerlebnisse kreieren entlang dieses Weges, wie wenige das können, weil wir alle Touchpoints unter der eigenen, ich nenne es mal Kontrolle irgendwie haben. Und das aber zueinander besser abzustimmen, synchronisieren, auch in der Sprachfähigkeit gegenüber Kunden an den Stellen, ja, eine gewisse, würde ich mal sagen, Souveränität an den Tag zu legen. Das sind natürlich Aspekte, die am Ende idealerweise zu einem ganz tollen Kundenerlebnis führen. Dann, ne?
Ja, da spricht der Stratege aus. Ja. Ich versuche nochmal, oder ich würde gerne nochmal ein bisschen nachfassen, weil ich meine, das ist ja so eine Kette irgendwie. Ne? Du hast jetzt über EBIT, ROI, das ist ja nicht Leistungsfähigkeit, sondern das ist halt schon ein Ergebnis, das ist Leistung. So. Ja. Dann gibt es diese klassischen Kultur-KPI, das wäre jetzt für mich so in meinem Gespräch dann die Enabler-Ebene. Wie misst man jetzt Leistungsfähigkeit, also quasi diesen Zwischenschritt, ne, der dann sagt, die Organisation ist fitter geworden und es drückt sich dann idealerweise auch, muss man ein bisschen Glück haben und die Umstände, ne, aber wie im Sport dann auch, aber wie erlebt ihr, vielleicht kann man es auch nicht messen, ja, aber wie erlebt ihr, dass ihr leistungsfähiger geworden seid, dass ihr einfach mehr PS habt und ja, euch ist dann sicherlich auch oft genug gelingt, diese PS auf die Straße zu bringen. Habt ihr da Gedanken, Modelle oder wie blickt ihr darauf?
Ja, also es gibt ja auch da wahnsinnig viel tatsächlich Ansätze und Methodiken und Tools und Treiberbäume und sonst was. Und häufig hast du das Problem, dass du typischerweise zum Beispiel Durchlaufzeiten oder so ein Kram vorher hättest erheben müssen, um jetzt überhaupt Differenzen darstellen zu können, ne? Deswegen haben wir sowas tatsächlich nicht. Was wir machen, ist relativ platt. Wir nennen das so ein Playbook. Und in dem Playbook sammeln wir tatsächlich reale, kundenwirksame Projekte oder Veränderungen, die einen echten, realen Business-Impact kreieren. Und die schreiben wir auf und sagen, wie haben wir früher den Kram gemacht, wie machen wir das heute? Also wir kommen sehr viel stärker über Narrative und sagen, guck mal, vor, weiß ich nicht, 5 Jahren hätten wir das Projekt so oder so gemacht und das haben wir jetzt so gemacht und das war irgendwie viel geiler, weil die Ergebnisse besser waren, der Kunde ist zufriedener und so weiter und so weiter. Also wir kommen deutlich stärker über, ich würde mal sagen, Anekdoten fast.
Ja, aber letztlich auch da wieder, wenn ich das so kommentieren darf, vom Kunden her, ne, diese Anekdoten, diese Geschichten erzählt, würde ich jetzt sagen, recht konsequent und sicher, klar, für ein Handelsunternehmen auch nachvollziehbar als aus meiner Warte, dass ihr da den Kunden in den Mittelpunkt stellt. Wie ist denn, ihr seid ja jetzt eine große Organisation, also da würde ich jetzt auch nochmal so ein paar Aspekte von ansprechen wollen. Einerseits diese vielen Einheiten, Vielschichtigkeit, aber auch eine große Anzahl von Mitarbeitern. Nur wenn das mal von den Strategen, von der Geschäftsführung erkannt ist, dass man das tun muss, dann ist es ja noch lange nicht bei allen Menschen angekommen. Wie kannst du das so ein bisschen beschreiben? Wie habt ihr das durch die Organisation getragen? Rollout, wie habt ihr das verankert? Wie schwierig war das, diesen Aspekt?
Fürchterlich schwierig war das, um damit anzufangen. Also gerade so die ersten 1,5 Jahre, also so 2015 bis so kurz vor 17, war das ganz super anstrengend. Ich habe in meinem Leben echt super viel strategische Projekte gemacht. Aber ich habe noch nie was gemacht, was mich so wahnsinnig angestrengt hat, wie dieser Kulturwandelprozess. Ich habe aber auch noch nie das gemacht, was so wahnsinnig viel Impact auf die reale Lebensrealität von ganz vielen Mitarbeitenden gemacht hat. Und insofern muss man schon so ein bisschen langen Atem irgendwie auch haben, weil man natürlich in ganz viel Widerstände läuft. Es wäre naiv zu glauben, dass die nicht da gewesen wären. Und man natürlich auch so ein bisschen, also ich hatte es auf jeden Fall so ein bisschen kognitive Dissonanzen dann spürt und sich fragt, bin ich eigentlich verrückt oder alle anderen irgendwie, weil man natürlich so ein bisschen Einbahnstraße oder Geisterfahrer da macht. Ne? Ich habe immer das ganz große Glück gehabt, dass der sowohl die Gesellschafter als auch die Vorstände sehr, sehr schnell erkannt haben, welches Potenzial da drin steckt und damit sozusagen die Machtbasis das erstmal zugelassen hat. Das ist erstmal extrem wichtig. Also ich glaube tatsächlich, dass man solche Prozesse nicht grassroot in den gleichen Erfolg führen kann. Also man kann grassroot bestimmt ganz viel machen, man wird aber immer an so einen gläsernen Deckel kommen, und zwar dann, wenn es zu dicht an die Führung rankommt. Ne? Und bei uns war es...
Da trage ich jetzt mal ein, also ja, Kultur bitte. Und Macht, das widerspricht sich ja, oder? Also muss man Kulturwandel mit Machtinstrumenten?
Nee, aber du musst natürlich gucken in die Situation, wo du stehst. Und wenn du halt einen hierarchischen Laden hast als Ausgangsbasis, dann kannst du halt auch nicht irgendwie Hierarchie verändern, indem du jetzt von unten immer dagegen trittst. Dafür wird quasi Hierarchie dann zurückschlagen, um das mal platt zu sagen. Und du musst natürlich schon dann in solchen Ausgangssituationen gucken, wie anschlussfähig bist du denn an das Bestehende. Und bei uns war das Bestehende eben sehr an vielen Stellen top-down geprägt. Und deswegen war es an der Stelle, glaube ich, also für uns der richtige Weg, auch top-down zu beginnen. Und das ist eigentlich das, was mein nächster Satz gewesen wäre, zu sagen, guck mal, also Veränderung kann nur dann gelingen, wenn die glaubhaft vorgelebt wird von dann tatsächlich den Role Models. Und das sind häufig Chefs, gerade in tradierteren oder länger gewachsenen Organisationen. Also Musterwechsel, die bei uns stattgefunden haben, waren dann zum Beispiel, dass der Vorstand sich auch real auf Bühnen gestellt hat und Dinge gesagt hat wie, wir erkennen erstmal an, dass ihr so seid, wie ihr seid, weil wir euch zu dem gemacht haben, wie ihr seid. Und weil wir glauben, das reicht nicht mehr, müssen wir uns verändern und laden euch ein, Teil dieser Reise zu sein. Also der Vorstand hat sehr, sehr stark nicht in Appellen gesprochen und gesagt, wir müssen dies, wir müssen das. Und dann spürt man aber eigentlich, meint man immer jeden, der vor der Bühne sitzt und die auf der Bühne meinen sich selten selbst damit, sondern die haben wirklich bei sich selbst angefangen und gesagt, was müssen wir hier eigentlich an unseren Verhaltensweisen, an unseren Haltung, an unsere Kultur ändern, damit wir überhaupt auch in der Außenwirkung glaubhaft sind in dem, was wir hier tun. Und dann können wir das verbreitern. Und das ist, glaube ich, ganz wesentlich, dass man viele Dinge, also sich so seinen eigenen Wirkungskreis ein Stück weit bewusst macht und sagt, was kann ich denn eigentlich hier tun? Weil das so einfach ist, immer zu sagen, wenn die dies machen würden oder wenn der das machen würden, dann wäre hier alles einfacher. Man vergisst aber immer, dass man eigentlich Teil dieser eigenen Kultur ja ist. Und alles, was einen nervt, alles, was einen stört, alles, was auch so Dinge sind, die einem da vielleicht auch ein bisschen auf den Keks gehen, ist man am Ende ein Stück weit selber. Und das hat dann auch die Verantwortung bei sich zu sagen, dann fange ich bei mir an, die Dinge, die mich eigentlich ärgern, abzustellen.
Ja, also finde ich auch sehr schön. Wir sitzen alle in einem Boot und Kultur ist was Gemeinsames. Ne? Es gibt nicht die Kultur auf der Vorstandsetage und die Kultur im Rest des Unternehmens, sondern es ist eine gemeinsame und ja, sie hat eine Historie. Ja, klingt plausibel. Danke. Danke, für dass das so schilderst. Aber so, also das war der Startpunkt und ja, du hast schon gesagt, das war dann keine leichte Reise. Was habt ihr gemacht, um mit so einem Setting the Scene oder so einem Framing Vorstand da diesen Ball so ins Rollen gebracht, aber dann ist er ja noch lange nicht umgesetzt. Kannst du noch so ein bisschen weiter lesen?
Ja, gerne. Also das ist überhaupt gar nicht umgesetzt. Es gibt erstmal nur die Legitimation, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist aber wichtig. Also ohne diese Legitimation hast du sonst ständig diese Diskussion mit, sag mal Krüger, ey, du musst doch eigentlich hier arbeiten oder machst du hier schon wieder so Kulturwandelkram? So. Und dem kannst du ja nur begegnen, indem du sagst, nee, das eine ist genauso wichtig wie das andere. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir nicht Kulturwandel machen oder arbeiten, sondern wir machen in unserer Arbeit Kulturwandel. Es geht gar nicht mehr anders. Und das hat Alexander Birken sehr schön gesagt. Der hat so zwei Zitate, die ich irgendwie immer gerne nochmal raushole. Das eine war, Alternative zum Kulturwandel ist die Insolvenz. Da kann man natürlich fragen, wenn ich das nicht möchte, also wenn ich nicht insolvent gehen möchte, dann gibt es eigentlich nichts Dringenderes, als sich um Kulturwandel zu kümmern. Und das Zweite war, dass er eben auch gesagt hat, das EBT von morgen ist der Kulturwandel von heute. Es geht also nicht um ein Entweder-Oder, sondern es geht um ein Und. Und das ist erstmal anstrengend. Und dann zum Zweiten, der zweite Satz dazu, man muss, glaube ich, müssen dann die Ausgangslage bei uns verstehen, damit man versteht, auch wie wir versucht haben, das in die Breite zu tragen. Als ich angefangen habe in diesem Prozess, hatten wir so eine Situation, dass so 5% richtig Bock hatten. Die hatten richtig Lust und gesagt, ey, wo muss ich unterschreiben, dann mache ich hier sofort mit. 80% war so die graue Masse, die hat gesagt, eigentlich brauchen wir das, aber schafft ihr sowieso nicht, Klammer auf, weil wir hatten ja schon 47.000 Change-Projekte hier, die haben auch alle nicht geklappt. Das ist so das organisatorische Gedächtnis, würde ich das mal nennen. Ne? Die haben dann irgendwie schon, was ich für Steine bemalt oder waren singen, klatschen, tanzen, Change-Workshops, dann sind irgendwelche Plakate dabei rausgefallen, aber real, in deren Realität hat sich eben nichts verändert. Und wir hatten dann noch einen Block, die letzten 15, die waren richtig laut dagegen. Die sind am Ende auf Deutsch bald mit dem Arsch ins Gesicht gesprungen und haben gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn du das machst, dann ist das blöd, weil mein Thema, meine Macht, mein you name it. So. Und ich habe real den Fehler gemacht, dass ich tatsächlich am Anfang versucht habe, diese 80% so mit so Chaka-Reden am Ende zu konvertieren in diese 5%. Also ich war auf ganz vielen Bühnen und habe gesagt, aber jetzt machen wir das wirklich ernst. Also ganz ehrlich, jetzt machen wir das wirklich, wirklich, wirklich ernst. Und das hat natürlich nicht so richtig den Effekt gehabt. Und das hat auch dazu geführt, dass ich einfach auch derbe frustriert war, so, weil ich halt einfach wahnsinnig viel Zeit da reingeballert habe, aber am Ende irgendwie nicht sich real was verändert hat. Und dann gab das so einen Moment, und manche Momente brennen sich ja so ein bisschen ein, und das war so einer, wo ich für mich kognitiv gesagt habe, ich mache das so nicht mehr, ich kriege keinen Impact, es nervt nur, es ist irgendwie total frustrierend, ich mache jetzt was anderes, ich gehe zu diesen 5%, und mit denen machen wir jetzt Sachen, die wir real verändern können, ohne dass die irgendjemanden fragen müssen. Und das Glück hatten wir, dass eben diese 5% auch stark verteilt waren. Und mal war das irgendwie, keine Ahnung, ein Vorstand, und mal war das irgendwie ein Rezeptionist, so in dem Spannungsfeld. Aber jeder hat ja einen Wirkungskreis, mit dem man irgendwas machen kann. Und mit den Leuten haben wir real tatsächlich Dinge wirklich real verändert. Und dieses reale Verändern, das war eigentlich, finde ich, so der Durchbruch, weil das dann Attraktivität geschaffen hat. Also Leute haben gesehen, Dinge gehen, weil es eben legitimiert war. Reale Situationen verändern sich und diese realen Situationen haben halt diese Attraktivität geschaffen und auch ein Stück weit den Wunsch nach Veränderung gemehrt oder Leute haben dann gefragt, ihre Chefs, wieso geht denn das da, bei uns nicht, und schon bist du in diesen ganzen Dialogen, die wir eigentlich haben wollten. Und darüber ist es dann so ein Stück weit gewachsen. Das war immer noch kein Selbstgänger und immer noch alles anstrengend und alles ganz fürchterlich, aber an vielen Stellen ist das so ein bisschen entstanden. Plus, dass wir dann Strukturen gebaut haben, also wir haben lokale Kulturwandelteams aufgebaut in den einzelnen Portfoliounternehmen. Es gab Workstreams, das sind also Organisationselemente gewesen, wo crossfunktional, firmenübergreifend, international auch an vielen Stellen einzelne Aspekte der Kultur sehr breit mit Vorständen auch besprochen worden sind. Also wir haben einfach so Momentum kreiert. So. Und das hat eben vor allem zu dieser veränderten Lebensrealität geführt.
Wie kann ich mir die vorstellen? Das ist ein gutes Stichwort. Oder wie kannst du die für die Zuhörer auch die Kultur bei Otto beschreiben? Sind das Bällebäder? Ist es das Du? Ja, die Verwandten sind wahrscheinlich schon längst weg. Aber wie wenn ich bei euch, bei einem Unternehmen von euch durch die Tür gehe, wie merke ich, dass da eine Otto-Kultur herrscht?
Ja, ich glaube, man kann das von früher und heute nicht vergleichen. Also ganz real, und das machen wir auch real. Also wir fragen häufig den Rückkehrer oder meistens Rückkehrerinnen, wenn ich ehrlich bin. Also vor allem Frauen, die dann so Elternzeit mal hatten, für 2 Jahre zurückkommen, weil das natürlich für uns ein ganz ganz spannende Beobachtungsmöglichkeiten bietet. Ne? Das sind häufig dann Mitarbeitende, die kommen auf ihren nämlichen Job zurück, mit den nämlichen Kolleginnen, mit den nämlichen Aufgaben, und die spiegeln uns dann zurück und sagen, wow, irgendwie in den 2 Jahren ist das gar nicht mehr das Gleiche hier. Und um das mal ganz platt zu machen, das fängt schon sowas an, wenn ich früher, und wir kommen aus der Strategie, ein strategisches Projekt hatte und ich wollte jetzt, keine Ahnung, von irgendeiner Tochterfirma irgendwelche Daten haben, dann war das immer irgendwie so, als ich noch Berater war, musste ich meinen Chef fragen. Mein Chef hat dann den Geschäftsführer angemailt, der hat dann wieder seine Leute gefragt. Dann hat das 3 Wochen gedauert und ich habe den Kram irgendwann gekriegt. Also klassisch pyramidal, würde ich sagen. Mhm. Und solche Sachen sind real nicht mehr da. Also ich kann nicht nur direkt auf Kollegen zugehen, sondern wir haben per Default sind alle Daten per se verfügbar. Wir haben das Prinzip verändert, das Paradigma. Alle Daten sind für alle in jeder Organisation einsehbar, außer ich kennzeichne sie als confidential. Und wenn sie confidential sind, dann weiß ich aber, wen ich fragen muss, um trotzdem ranzukommen. Und das erhöht natürlich unfassbar Geschwindigkeiten zum Beispiel. Ne? Die Art und Weise, wie ich E-Mails schreibe, ist völlig überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Ich mache das manchmal wirklich, weil ich Bock habe und lese mir so alte E-Mails durch, so irgendwie 7, 8 Jahre. Du haust dich weg. Also ohne Scheiß, dann so, sehr geehrter Herr, lalala, anbei, finden Sie mit der Bitte um, Bums und dies und jenes, so, ey, wie viel Zeit ich da reingeballert habe, so, und wenn ich heute überlege, wie ich kommuniziere, also gerade auch zum Top-Management, ne, also wenn ich meinem Chef Alexander Birken irgendwie heute irgendwas schreibt, dann würde ich ihn bei Teams irgendwie anpingen und sagen, hey Alexander, ich muss mit dir mal über folgende 3 Sachen sprechen. 1, 2, 3, fertig. Da klebt kein PowerPoint dran, da klebt keine Word dran, kein Excel, kein gar nichts. Das sind doch die Unterschiede. Und da kommt ja auch da entsteht dann Performance. Ne? Natürlich haben wir immer noch diese ganzen auch Pflichten zur Dokumentation, gerade bei diesen Gremien irgendwie. Da musst du dann trotzdem PowerPoint machen, aber so im Alltag ist einfach so unfassbar viel anders geworden, dass ich das gar nicht so in 5 Sätzen irgendwie beschreiben könnte. Ich würde mir wünschen, dass wenn du bei uns reinkommst, dass du dich auf Augenhöhe behandelt fühlst, dass du respektvoll behandelt fühlst, dass man dich ernst nimmt, dass man auch sprachlich mit dir direkt eine Ebene findet, dass es so ein bisschen, ich würde mal sagen, so im Platz so ein bisschen buddymäßig ist. Ne? Mhm. Und gleichzeitig aber auch professionell. Ne?
Aber das sind jetzt so Aspekte, ich meine, auch die finde ich total wichtig, aber die nicht so offensichtlich sind. Ne? Ich muss erstmal eine E-Mail schreiben, muss erstmal kommunizieren, um zu sehen, dass das einfach sehr locker floggy. Das ist jetzt nicht so dieses Klischee, was ja häufig auch mit Kulturwandel ist. Und ich hatte ja vorhin das Wort Bällebad da irgendwie auch mal als Stichwort reingebracht. Ne? Die Gebäude sind freakig, komische Möbel, die Kicker stehen überall all rum. Gibt es das auch bei euch oder habt ihr wirklich euch auf so die nüchtern, sachlichen, weiß nicht, die Sachen, die du beschrieben hast, konzentriert? Oder ist das eine Mischung aus beiden? Gehört das eine zum anderen dazu?
Also ich glaube halt, das sind am Ende, ey, ganz ehrlich, ja, natürlich haben wir überall auch schon Kicker stehen gehabt, dafür sind ja auch viel zu lange schon irgendwie E-Commerce, so, und ja. Das macht doch nicht den Unterschied. Wenn du irgendwie einen assigen Chef hast, dann kann der dir 10 Kicker dahinstellen, dann wird der Chef ja nicht besser mit. Weißt du? Und das ist aber ja das, was nachher Kultur entscheidet. Oder du kannst halt deine ganzen Gebäude mit Bällen bis unter das Dach füllen. Dadurch bist du dann nicht ein Mühe kooperativer oder kollaborativer unterwegs. Bullshit. So, das ist also viel Kosmetik, glaube ich. Und wenn es so einfach wäre, ne? Alle Wände grün zu malen und das ganze Haus mit Bällen voll zu kippen und dann hast du eine geile Kultur, dann wird es ja auch jeder machen. Es ist so unfassbar schwierig, weil du dich so unfassbar mit dir selbst, was ist mir wichtig, wie will ich hier eigentlich sein, was ist eigentlich mein Ego, wie überwinde ich das, was ist wirklich jeder mein Sinn gerade und was ist gut für die Company beschäftigen muss. Das ist ultra nervig und ultra anstrengend.
Okay, ja, aber ich würde so zusammenfassen, ihr geht wirklich in diese Tiefe rein und da, wo es schmerzt und nicht nur diese Kosmetik-Sachen, schönes Wort dann auch dabei. Vielleicht nochmal ein Aspekt, du hast ihn auch schon mal angesprochen, genau, Otto ist jetzt kein homogenes Unternehmen, ihr habt Tochtergesellschaften, haben, das E-Commerce, was wir jetzt auch schon angesprochen haben. Gibt es jetzt die Otto-Kultur oder gibt es die Hermes-Kultur und die About-You-Kultur? Wie habt ihr das gespielt? Wie hat sich das entwickelt? Wie homogen ist es geworden oder gibt es diese Spezifika?
Ja, ich glaube sogar, dass es noch viel mehr gibt. Also in der Otto Group gibt es tatsächlich ja diese 30 wesentlichen Unternehmensgruppen, die wiederum etwas, also deutlich über 100 Gesellschaften vereinen. Und jede dieser einzelnen Gesellschaften wird eine eigene Unternehmenskultur haben. Und in diesen Unternehmenskulturen wird es eine Vielzahl von Subkulturen geben, weil die ITler doch ein bisschen anders ticken als die HRler oder die Sales Guys. Und das ist völlig okay. Es geht nicht darum, Dinge zu standardisieren. Im Gegenteil. Ich glaube, dass die Kraft bei uns darin liegt, das Potenzial zu nutzen dieser Buntheit, die Vielfältigkeit, die Diversität, die da ist. Und die müssen wir aber nutzbar machen, die unterschiedlichen Perspektiven zusammenzubringen. Und das ist das, wo es viel mehr darum geht im Kulturwandel. Also zu gucken, was ist eigentlich auf der Werte- und auf der Haltungsebene eine emotionale Klammer. Und das musst du auch immer wieder ausloten. Das ist nicht so, dass die irgendwie einmal gesetzt ist, sondern du musst in den Kontexten gucken, was heißt denn jetzt für uns hier Zusammenarbeit zwischen einer Hermes und About You? Was heißt denn, keine Ahnung, in dem Projekt Zusammenarbeit zwischen Bonprix und Otto? So, und das, aber das ist Teil dieser Projekt-Setups und das meinte ich eben, dass man sich schon Gedanken macht und sagt, wie wollen wir hier eigentlich zusammenarbeiten? Woran merkt man denn auch, dass es hier vertrauensvoll ist und woran merkt man auch, dass es eben nicht vertrauensvoll ist?
Ja, aber du hast vorhin das Beispiel mit der Offenheit der Daten oder wie schnell, dass man sich da nicht mehr so hierarchisch pyramidal austauscht. Also ich würde das so widerspiegeln, es gibt schon irgendwie so ein Otto-Group Basis, Konsens, Fundament, was dann für alle gilt. Und dann, genau, die ITler und die Logistiker und die Kommissare, die prägen das dann für sich nochmal separat an. Aber ihr braucht doch auch dieses Verbindende, ne? Dieses für die Zusammenarbeit, wie du beschrieben hast.
Ja, das Verbindende ist aber für mich eher was Identitätsstiftendes, ne? Also so, warum sind wir ein Bewusstsein, warum sind wir eine Gruppe, was hat das für Vorteile, was bringt uns das, was hilft uns das auch an bestimmten Stellen? Das ist so eher so diese der Purpose tatsächlich für mich, ne? Also dieses, warum gibt es eigentlich diese Otto Group? Das Kulturwandlerische ist eher, wie wollen wir sein? Und dieses, wie wollen wir sein, hat natürlich so einen ethischen Rahmen, also so einen ganz klassisch auch, also moralisch-ethischen Rahmen. Und dann gibt es natürlich so einen Common Sense mit dieses, so, wir wollen hier in der Gruppe aber kollaborieren oder wir wollen halt auch irgendwie co-kreativ Prozesse machen. Und dann ist aber sehr viel tatsächlich Ausgestaltung in den jeweiligen Kontexten, würde ich das nennen.
Ja, vielen Dank. Nochmal so eine Frage zu ein bisschen dir und deiner Rolle, deiner Person. Du bist ja von Hause aus, wenn ich es richtig beschreibe, Stratege oder auch mit so einer Consulting-Perspektive guckst du da drauf. Häufig wird ja Kulturwandel von HR-Lern vorangetrieben. Würdest du sagen, das hat einen Unterschied gemacht, dass du diese Art von Prägung hattest? Oder vielleicht auch verbunden, wie strategisch relevant ist Kultur? Kannst du das noch kurz beleuchten?
Ja, also für uns ist es sicherlich sehr strategisch relevant. So, das ist tatsächlich einfach, weil es bei uns ein Teil ist zum Meistern der Herausforderungen der Digitalisierung tatsächlich. Ich glaube, dass es bei uns in dem damaligen Setup nicht möglich gewesen wäre, einen Kulturwandel zu starten, der aus einer HR-Perspektive getrieben worden wäre. Gar nicht, weil die Leute da blöd sind. Im Gegenteil, die hätten genau das Gleiche machen können, genau die gleichen Sachen vorschlagen können. Es wäre trotzdem nicht gegangen. Sondern die Verknüpfung der strategischen Perspektive mit irgendwie Wirtschaftlichkeit, Herausforderungen, Veränderungen und damit diesen Aspekt Kulturwandel, das war das, was es bei uns damals gebraucht hat. So, ich erlebe eigentlich auch, wenn ich mit anderen Unternehmen spreche, dass sie genau meistens das verorten, entweder im strategischen Teil oder in der HR. Ich glaube, dass es kein besser oder kein schlechter gibt. Ich glaube, es ist tatsächlich dann so eine Notwendigkeit und auch die Zuschreibung, die in den einzelnen Bereichen in so einer Firma dann da irgendwie zugeschanzt werden. Ich glaube, da muss man so ein bisschen drauf achten. Ich glaube nicht, dass das entscheidend ist, so tatsächlich. Aber ich glaube, was entscheidend ist, ist, dass man tatsächlich ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie kraftvoll diese Dimension ist und wie wesentlich die wird, gerade vor diesen Herausforderungen der Digitalisierung, weil machen wir uns nichts vor, das wird immer alles schneller, alles wird gemeiner, die ganze Welt ist böse und gemein, ne? Und wenn du dann nicht irgendwie das schaffst, dir Gedanken zu machen mit, wie responsive wollen wir eigentlich sein, welche Strukturen bauen wir hier auch und welche Werte bauen wir auch auf, um in bestimmten Situation einfach handlungsfähig zu bleiben. Und da ist jetzt ja die pandemische Lage irgendwie das beste Beispiel gewesen irgendwie. Also wie viele Firmen haben sich damit schwer getan und wie viele Firmen haben sich irgendwie leicht getan damit? Das muss man sich ja jeder für sich selbst beantworten. Aber das sind ja eben genau die Trigger, die sich ja nach vorne halt maximal auch potenzieren. Das wird da nicht weniger. Also nicht, weil ich jetzt glaube, dass irgendwie immer pandemische Lagen kommen, aber weil Digitalisierung an vielen Stellen uns genau auf den Ebenen also fordern wird, ne? Die wir heute eben auch meistern müssen.
Blick ein bisschen zum Schluss nach vorne. Was habt ihr noch vor bei Otto? Was glaubst du, wie sieht eine Otto Group in 5 Jahren im Thema Kultur aus? Was ist so eure Perspektive nach vorne?
Also ich würde mir sehr wünschen, dass es tatsächlich nach vorne uns gar nicht mehr gibt als dediziertes Team tatsächlich. Ich glaube, wir sind auch so an so Tipping Points im Moment. Ich glaube, uns braucht es gar nicht mehr so lange, weil es uns eigentlich immer besser im Alltag in der Breite gelingt, einfach Dinge zu leben. Und dann brauchst du nicht mehr diesen Katalysator, der irgendwie von der Seite immer irgendwie anschiebt. Ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht mehr so lange dauern wird, dass das so ein Stück weit so Regelorganisationen aufgehen wird. Das wäre auf jeden Fall eine Vision oder ein Wunsch, den ich gerne hätte tatsächlich. Und wäre für mich auch so der größte Erfolg, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich würde mir wünschen, dass an manchen Stellen manche Sachen dann auch noch stärker institutionalisiert werden. Das ist dann so die zweite Ebene. Du musst natürlich das, was du lebst, dann auch irgendwie manifestieren in deiner, ich nenne es mal platt Governance oder in deinem Betriebssystem. Da sind wir gerade so ein bisschen dran und ich glaube auch, dass das dann so der entscheidende Punkt wird, ob man uns noch braucht oder nicht. Aber ich glaube, du hast halt beide Aspekte. Du musst diesen strukturellen Prozess Governance-Teil bedienen und auf der anderen Seite aber auch die Art der Beziehungsqualitäten. Und auf der Ebene der Beziehungsqualitäten, finde ich, sind wir sehr, 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 sehr weit vorne. Und auf der anderen Seite haben wir wahnsinnig viel gemacht. Und es fehlt noch so das letzte Quäntchen, damit man wirklich so ruhigen Gewissens aus meiner Perspektive das dann auch so abgeben kann.
Vielen Dank. Das ist manchmal ein schönes Schlusswort. Klar, dieses hehre Ziel, dann auch sich selbst überflüssig zu machen, gerade im Kulturwandel, genau, ist das, glaube ich, super passend, ne, dass es wirklich dann gelebt wird, institutionalisiert wird und nicht mehr einen Treiber braucht. Tobias, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Danke dir.
Ich glaube, ich warte heute hier noch auf den, sagt ihr, Hermesboten, dann werde ich jetzt auch ganz anders einem Kollegen da gegenüberstehen. Vielen Dank, viel Erfolg weiterhin, ja, dass ihr euch vielleicht überflüssig macht, aber sicher auch spannende neue Aufgaben findet. Beste Grüße nach Hamburg.
Vielen Dank dir, Volker.
Das war's für heute mit der neuesten Folge Rebuilding Companies. Wir würden uns freuen, wenn du uns abonnierst und weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal.